Was ich noch erzählen wollte, ich habe in letzter Zeit viel Podcast gehört und irgendwie ist mir aufgefallen, egal welche Folge das im Podcast ist, die Hosts stellen sich jedes Mal neu vor. Wir haben uns einmal ganz am Anfang vorgestellt, vielleicht sollten wir das nochmal tun. Gehen davon aus,
dass uns die Leute kennen.
Okay, ja, dann machen wir das. Ja, vielleicht sollten wir uns aber nochmal vorstellen. Also Thorsten.
Ja, aber fahr doch erst mal das Intro ab.
Meinst du? Naja, gut, dann.
Ja, fahr erst mal das Intro ab.
Hey, ihr Leichtmatrosen! Alle Mann an Bord!
Das hat mir nicht gefehlt vorhin.
Das war Absicht. Also Thorsten, wer bist du eigentlich?
Ja, also für die, die mich noch nicht kennen, ich bin der Thorsten. Ich habe eine eigene Reiseberatung und mich hat das Kreuzfahrtfieber einmal gepackt, 2019, tatsächlich noch gar nicht so lange her. Aber seitdem war ich schon zigmal auf dem Schiff unterwegs, kenne mich eigentlich bei TUI Cruises und auf den Main-Schiffen ganz relativ gut aus, würde ich mal sagen. Und ja, ich habe eigentlich so mein Hobby und meine Passion dann zum ja, Nebenberuf gemacht. Ja, ich habe dann eine Reiseberatung als nebenbei. Ich habe eine Ausbildung am Travel College gemacht, zum Reiseberater mehr oder weniger. Und ja, und die zweite Idee, die ich schon immer hatte, dass ich einfach den Leuten ein bisschen was über Kreuzfahrten erzählen möchte. Und dann haben wir uns kennengelernt, Oliver.
Ja.
Und das hat gepasst, wie die Faust aufs Auge.
Und jetzt sind wir schon seit einem Jahr dabei, unseren Podcast aufzunehmen. Genau, vielleicht kurz zu mir. Ich bin Oliver. Ich bin ein wenig früher zur Kreuzfahrt gekommen. Die hat mich bereits 2004 in den Bann gezogen und meine erste Kreuzfahrt damals auf Aida Vita in die Karibik. Und seitdem ist das meine bevorzugte Urlaubsform. Und jede Reise war bei mir immer super gut vorbereitet. Was kann man wo machen? Und auch ich habe dann irgendwann das Gefühl gehabt, dieses Wissen muss irgendwie raus. Habe dann meine kleine Webseite dazu, Großkompass, ins Leben gerufen. Und habe dann auch nebenbei, so wie du, eine kleine Kreuzfahrtagentur, wo ich eben natürlich meine AIDA-Fachkenntnis auch natürlich gerne weitergebe. Und dann haben wir uns getroffen und machen jetzt seit, ja, im November ist es jetzt wirklich ein Jahr her,
ist
unseren
Jahr,
Podcast. Ja. Ja, und heute sind wir mal ganz ohne Motorkraft unterwegs und haben jemanden dazu eingeladen.
Ja, genau. Ich habe eine ganz, ganz liebe Kollegin mitgebracht, die Sophie. Und ja, Sophie, vielleicht stellst du dich gerade mal vor, was du so machst, wenn wir gerade schon dabei sind.
Ja, hi, ich bin die Sophie. Wie Thorsten schon gesagt hat, ich bin auch eine mobile Reiseberaterin, eine Kollegin vom Thorsten. Ich komme so ein bisschen aus der Tourismusbranche, habe eine touristische Ausbildung gemacht, habe ein paar Jahre im Hotel gearbeitet, habe ein Fernstudium zur Tourismusfachwirtin gemacht und ja, habe auch schon mal auf einem Schiff gearbeitet.
Und ja, darüber genau. Erzählst du uns ja ein bisschen mehr.
Genau, das war der Grund, warum wir dich auch eingeladen haben, weil wir ganz neugierig sind, wie das denn da so ist.
Und jetzt sind wir so gespannt, wie es dann ohne Motorkraft vorangeht. Aber erstmal.
Genau.
Ihr hört eine neue Folge von Zwei Mann in einem Boot, dem Kreuzfahrt-Podcast mit Olli und Thorsten.
Ja, immer wieder schön die Musik. Ja, Sophie, genau, also wir haben es gerade angeteasert, du warst tatsächlich selber schon als zum Arbeiten an Bord von einem Kreuzfahrtschiff und der Oliver hat es auch schon angeteasert, das war eher was ohne Motor läuft, wobei auch ein Motor an Bord ist. Vielleicht sagst du uns gerade, was du da so getan hast, was du gemacht hast.
Genau, also ich muss erstmal noch gestehen, ich habe noch nie als Gast eine Kreuzfahrt gemacht. Habe aber schon mal für ein paar Wochen, mehrere Wochen auf der Sea Cloud gearbeitet. Das war 2022, August bis Oktober.
Also was ganz anderes wie die klassischen Kreuzfahrtschiffe.
Genau, die Sea Cloud ist ein ja, Luxus-Segelschiff, ein Dreimaster-Segelschiff. Ich habe, wie gesagt, leider noch keine anderen Vergleiche von einer großen AIDA oder Main-Schiff. aber es ist schon was sehr Luxuriöses, was nicht jedem sein Fall ist. Aber sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben.
Es ist auf jeden Fall was ganz Besonderes.
Auf jeden Fall, ja.
Und genau, und vielleicht, wenn wir jetzt da gerade dabei bleiben, was hast du da an Bord genau gemacht? Was warst du da mit dabei?
Ich habe an der Rezeption gearbeitet. Mhm. Ich habe vorher im Hotel auch schon mal 5 Jahre lang an der Rezeption gearbeitet und deswegen bin ich da so ein bisschen dazu gekommen, weil ich eben die Welt sehen wollte, aber nicht einfach nur reisen wollte, sondern ich wollte während meinen Reisen arbeiten und es geht auch so einem Schiff natürlich perfekt. Also ich habe an der Rezeption jeden Tag gearbeitet. In den 8 Wochen, wo ich an Bord war, habe ich wirklich jeden Tag, 30 Tage im Monat, gearbeitet. Und in meiner Freizeit, wenn dann mal etwas Freizeit war, konnte ich mir natürlich auch die Landschaft und die Umgebung anschauen, wo wir gerade rumgeschippert sind.
Aber wie kam es denn gerade zu Sea Cloud?
Eine Freundin von mir war tatsächlich auch schon mal auf der Sea Cloud als Barkeeperin vor einigen Jahren. Und so bin ich ein bisschen dazu gekommen. Ich kannte die Sea Cloud vorher tatsächlich nicht. Meine Freundin hat mir dann davon erzählt und dann dachte ich mir, ja cool, das möchte ich auch mal ausprobieren.
Und dann warst du da an Bord.
Ich finde es total mutig, ich finde es total mutig, gleich so auf ein Segelschiff, weil ich stelle mir das vor, da kriegt man vom Seegang ja doch etwas mehr mit auf so einem großen Kreuzfahrtschiff.
Das waren tatsächlich auch meine größten Bedenken am Anfang. Ich hatte auch Angst, oh Gott, ich war noch nie auf einem Kreuzfahrtschiff. Ich bin mal, keine Ahnung, mit einer Fähre irgendwie zwischen ein paar Inseln in Thailand rumgefahren. Ja. Aber sonst wirklich noch nie auf einem Kreuzfahrtschiff. Und es war auch meine größte Angst, dass ich seekrank bin oder dass ich den Wellengang nicht vertrage. Ich habe gehört, dass es schon etwas welliger zugeht als auf einem großen Kreuzfahrtschiff. Aber ich habe es zum Glück sehr gut vertragen. 2-3 unruhige Nächte waren mal dabei, aber sonst im Großen und Ganzen eigentlich trotzdem sehr ruhig.
Wohin ging denn die Reise damals? Oder deine Reisen? Waren es ja dann mehrere?
Ich war im Mittelmeer unterwegs. Ich bin in Venedig gestartet, bin ganz viel in Kroatien rumgefahren, an der kroatischen Küste. Die Sea Cloud kommt ja an ganz andere kleine Häfen ran, wie ein großes Kreuzfahrtschiff. Dann habe ich von Italien noch was gesehen. Montenegro, Sardinien, Sizilien und Malta.
Wunderschöne Ecken.
Ja, absolut. War wirklich wunderschön.
Da stellt sich mir jetzt als erstes die Frage, wie du da, war das relativ spontan, wie du da gestartet bist? Weil ich weiß ja, dass die Crews, also die Seamen, also die Seeleute, die müssen ja so ein paar Übungen machen und die müssen ja gewisse Scheine oder sowas vorlegen, von wegen, was weiß ich, Feuerbekämpfung, Security und so weiter. Ist das da genauso? Muss man da so Ausbildung vorher machen oder kriegt man dann einen Crashkurs an Bord?
Nee, man muss einiges im Voraus machen. Es war bei mir tatsächlich relativ spontan. Ich habe mich damals, ich glaube im Mai oder Juni, habe ich mich dazu entschieden, dass ich sowas machen möchte, habe mich dann auch beworben. Allerdings ist es bei der Sea Cloud so, dass die eigentlich nur 6 Monatsverträge mindestens machen, weil die halt auch ihren Kunden einen gewissen Standard bieten möchten und es geht einfach schlecht, wenn alle paar Wochen die Crew wechselt. Und dann war Sea Cloud eigentlich, ich hatte ein paar Gespräche mit denen, aber das war dann eigentlich ziemlich schnell abgehakt, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht für 6 Monate gehen, wenn ich noch nie auf einem Schiff war. Für mich kommen maximal 2 bis 3 Monate in Frage. Deswegen war das eigentlich ziemlich schnell abgehakt, sind aber so verblieben, dass wenn mal eine Lücke entsteht und die Sea Cloud wirklich jemanden braucht, nur für eine kürzere Zeit, dann stehe ich gerne zur Verfügung. Und dann habe ich tatsächlich, ich glaube 3 Wochen, bevor ich an Bord gegangen bin, die E-Mail bekommen, ob ich Lust und Zeit hätte, mich Ende August zu starten. Es ging arbeitstechnisch bei mir zum Glück ganz gut. Ich habe vorher im Hotel noch gearbeitet. Die wussten aber alle, ich bin so auf dem Sprung und will eigentlich. Ich warte eigentlich nur drauf, bis ich von irgendeinem Schiff eine Zusage bekomme. Deswegen ging das arbeitstechnisch bei mir zum Glück sehr gut. Und dann musste ich aber auch in diesen 3 Wochen Crashkurs machen. Ich musste Also ich habe alles zu Hause von zu Hause aus online gemacht. Ich habe da sämtliche Dateien und Links und Videos bekommen, die ich mir anschauen musste. Musste zu jedem Video Fragen beantworten und Tests schreiben. Am Ende hatte ich dann 20 Zertifikate.
Wow.
Und die habe ich natürlich benötigt, um dann letztendlich an Bord zu dürfen.
Also richtig viel Arbeit vor der eigentlichen Arbeit.
Genau, für eine relativ kurze Zeit, ja.
Genau, es ging an Bord dann aber tatsächlich auch noch weiter. Also es war die Vorarbeit. Und an Bord ging es dann weiter mit weiteren Tests. Ich habe das Bordleben erstmal so 1, 2, 3 Tage kennengelernt. Dann musste ich zum Captain. Dann wurde ich persönlich vom Captain nochmal interviewt und abgefragt sozusagen. Genau, und dann habe ich an Bord nochmal mein Zertifikat bekommen und dann war das erstmal durch. Aber die Crew muss tatsächlich jede Woche an 2 Drills.
Die müssen die Drills machen, ja.
Genau, Drills hatten wir jede Woche 2-mal. Da war verpflichtend für alle Crewmitglieder.
Das heißt, auch wenn es ein kleineres Schiff und ein ganz anderes Setting ist, trotzdem dieselben, Gegebenheiten wie bei der klassischen Kreuzfahrt.
Genau. Ja, meine Frage wäre jetzt als erstes, wie viele an so einem Kreuzfahrt, also ich war tatsächlich auch, ich habe es natürlich gelesen, ich kenne auch die Schulungsunterlagen und so weiter für die Segelkreuzfahrten. Wie viel Crew ist an Bord von so einem Segelschiff und wie viel Passagiere? Weißt du das zufällig?
Bei der Sea Cloud tatsächlich fast genauso viele Crewmitglieder wie Passagiere.
Wie viele sind das?
100, 200? Auf der Sea Cloud 1 und Sea Cloud 2 sind nicht mal 100 Passagiere. Wow. Ich glaube, auf der einen ein paar 60, auf der Sea Cloud 2, auf der ich war, ein paar 90. Und ich glaube, auf die paar 90 Passagiere sind ungefähr 70 oder 75 Crewmitglieder gekommen. Und die Sea Cloud Spirit, das ist das neueste Schiff und das größte, die hat 130 oder 140 Passagierplätze.
Ja, die ist ein bisschen größer.
Aber das ist ja in unseren Maßstäben ja immer noch winzigst sozusagen. Ne? Wenn wir jetzt mit uns mal die klassische Kreuzfahrt. Das heißt, da kennt ja wirklich jeder Gast.
Auch verlaufen.
Ernsthaft? Auf so einem Schiff?
Ja.
Okay. Ich habe jetzt mir gerade mal so ein Bild aufgerufen, so hier gegoogelt. Ich meine, das ist ja auch von der Größe, also wenn man jetzt mal die ganzen Segel und Masten wegnimmt, das ist ja sehr überschaubar.
Ja, also die Crew hat auch ganz unten auf dem untersten Deck logischerweise geschlafen. Und das war tatsächlich öfter mal unter Wasser. Also jeder hatte ein Fenster im Zimmer, so ein kleines Bullauge, aber da war man oft unter Wasser.
Ja, ich sehe jetzt hier gerade die Bilder, Sea Cloud und Sea Cloud 2. Da gibt es sowas wie, Sea Cloud 2, das könnten Balkonkabinen sein, was ich so sehe. Ne? Also, aber ansonsten,
Balkonkabinen gibt es nicht auf keinem der Schiffe.
Das, dann sieht das nur so ähnlich aus.
Ja, wahrscheinlich.
Aber da kennt ja wirklich jeder Gast jeden anderen Mitreisenden und wahrscheinlich auch jedes Crewmitglied persönlich irgendwann. Ne? Also,
also das auf jeden Fall. Wir wurden tatsächlich auch geschult, beziehungsweise haben vor jedem Check-in oder vor jeder Einschiffung, Embarkation, beziehungsweise bei Check-in, ich war ja an der Rezeption, mussten wir von jedem Gast ein Foto machen. Und dieses
Foto habt ihr die Namen gelernt?
Genau, und dann war unsere Aufgabe, so gut es geht, die Gäste mit Namen anzusprechen.
Wow. Ich habe das schon mal gehört, dass quasi in der Galley, auch bei den größeren Schiffen, die ein bisschen exklusiver sind, dass sie in der Galley die Bilder von den Gästen mit Namen hinhängen und dass die Leute so schnell wie möglich sich die Namen einprägen können, gerade von den wichtigen Gästen und so, dass das tatsächlich
genau, vor allem
gemacht
bei Gästen, die dann gerade mit dem Essen irgendwelche spezielles Essen benötigen, dass sie dann nicht immer gefragt werden müssen, sondern dass man sofort auf den ersten Blick erkennt, okay, diese Person bekommt das Essen und diese Person bekommt das Essen, ja.
Ja, da muss man natürlich dazu sagen, so eine Segelkreuzfahrt ist schon was Exklusives. Das ist ja mit das Exklusivste, was dann. Es ist ich habe es mir mal sagen lassen, es ist für Enthusiasten, die halt auch gern auf dem Meer sind und vor allem die auch dieses Segeln genießen, das unterm Wind fahren und so weiter. Meine Frage wäre jetzt, durftest du auch gleich schon mal so ein Segelsetzen anschauen? Weil das ist ja, glaube ich, so für die Gäste mit das Interessanteste.
Ja, natürlich.
Oder so.
Also in meiner Freizeit, sage ich mal, Wenn Segel gesetzt wurden, dürfen Crewmitglieder jederzeit dazuschauen. Ja, ist auf jeden Fall ein tolles Erlebnis.
Wow. Ich meine, das ist ja wirklich, die Segel ist ja eine riesige Fläche, die da. Ich meine, ich war mal auf einem kleinen Segelschiff auf dem Eiselmeer unterwegs. Ja, ich hatte ein Segel oder so und es war schon beeindruckend, aber das ist ja wirklich gigantisch, ja.
Aber ja, steht auf meiner Liste auch ganz weit oben, Oliver.
Ja, naja, wir haben, ich glaube, unsere Liste, unsere beider Listen mit Dingen, die wir noch tun wollen, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten sollen das noch werden, ja. Also
wird nicht kürzer.
Die wird nicht kürzer, definitiv nicht. Ja. Aber jetzt gerade mal an der Rezeption, wie viele Leute wart ihr dann an der Rezeption?
Wir waren zu zweit an der Rezeption und haben jeden Tag, 7 Tage in der Woche, jeden Tag von 7 bis 23 Uhr abgedeckt.
Wow, okay.
Ja, also wir hatten 2 Schichten. Die Schichten haben täglich gewechselt. Es gab Schicht 1, die war einmal morgens von 7 bis 12 Uhr. Dann kam die zweite Person von 12 bis 20 Uhr. Und abends von 20 bis 23 Uhr kam wieder Person 1, die morgen schon da war.
Das heißt, die Person 1 konnte dann in dieser zweite Person kam auch mal kurz sozusagen für sich so ein bisschen oder gab es da noch andere Aufgaben, die man machen musste?
Genau, in der Regel war dann in dieser Zeit 12 bis 20 Uhr erstmal Freizeit. Allerdings war die Rezeption oder ist die Rezeption auch für die Boutique an Bord verantwortlich. Und ich glaube, 2 oder 3 Mal in der Woche ist immer Boutique-Nachmittag gewesen. Da wurde die Boutique von uns aufgebaut. Und das muss dann die Person machen, das war immer nachmittags. Und das musste dann die Person machen, die dann quasi frei hatte, weil die andere Person ja an der Rezeption Stellung halten musste. Und die Person hat dann, hat ca. 2 Stunden die Gäste in der Boutique betreut und beraten, damit die einkaufen und shoppen können. Und an den Ein- und Ausschiffungstagen haben wir immer zu zweit voll gearbeitet. Check-in, check-out. Ja, waren wir immer zu zweit den ganzen Tag da.
Aber jetzt hast du gerade gesagt, Boutique aufgebaut. Da komme ich schon zu meiner. Ja. Also, ich meine, ich habe wirklich null Vorstellung. Ich meine, so ein Schiff ist rein räumlich nicht so breit wie ein Kreuzfahrtschiff, nicht annähernd so lang. Und ich meine, wir kennen es jetzt, Thorsten und ich, von einem klassischen Kreuzfahrtschiff. Da ist ja quasi innen drin quasi fast schon eine Ladenstraße teilweise mit einem Laden neben dem anderen. Boutique aufgebaut klingt für mich nach, in dem vorhandenen Raum wird halt dann irgendwie, ich sag mal, improvisiert auf hohem Niveau.
Genau. Genau, das war so ein Zwischenraum, bevor man ins Restaurant ging, so ein Durchgangszimmer eigentlich. Da stand in der Mitte ein Tisch und ein paar Vitrinen und da mussten wir dann die Boutique aufbauen und Sachen aus dem Lager holen und da dann wirklich T-Shirts aufhängen, Gürtel, alles Mögliche, was es da eben in dem Boutique-Shop so gab. Mussten wir da auslegen, schön ordentlich und dann konnten die Gäste in diesen 2 Stunden zum Einkaufen kommen und danach wurde es wieder weggeräumt.
Aber wie muss ich mir das prinzipiell, also ich meine, ich habe hier dieses Bild jetzt gerade vor mir von den 3 Schiffen. Das Schiff ist ja an sich, hat jetzt keinen hohen Aufbau. Das heißt, im Prinzip, die Kabinen sind irgendwo im Schiffsrumpf und dann irgendwo im obersten Deck sind dann Restaurants, Rezeptionen und so weiter. Oder
genau, es gibt tatsächlich nur ein Restaurant.
Oder Restaurant, genau, eins.
Genau. Und eine Bar, eine Außenbar, wo manchmal auch gegrillt wird. Ansonsten ist genau auf dem Deck, wo das Restaurant ist, auch die Rezeption und Suiten, die besten Zimmer vom Schiff. Ich glaube, so 6 bis 8 Zimmer sind auch noch auf der Ebene, auf dem Deck. Und ein Deck unten drunter sind dann ja die klassischen Außenkabinen. Und oben auf dem obersten Deck dann noch das Sonnendeck. Genau. Es gibt nicht viele Decks.
Ja, also
nichts mit Deck auf.
Nee, aber aber wie muss ich mir denn jetzt so, also die klassische Kreuzfahrt ist ja so, man legt morgens im Hafen an, das Schiff liegt mehr oder weniger den ganzen Tag im Hafen und dann ist abends sozusagen ablegen, es fährt die ganze Nacht durch und am nächsten Morgen wieder im nächsten Hafen zu sein. Das heißt, von der eigentlichen Schiffsreise bekommt man ja nur an den im Schnitt 2 Seetagen pro Woche was mit. Ist das ein ähnlicher Ablauf auf so einem Schiff?
Das war tatsächlich ganz unterschiedlich. Wir hatten oft Liegezeiten von früh um 8 oder 9 bis um 18, 19 Uhr circa. Wir hatten aber auch Tage dabei, wo wir nur morgens von 8 bis 12 oder bis 13 Uhr gelegen waren und sind dann nachmittags gesegelt oder andersrum, dass wir vormittags gesegelt sind und sind nachmittags.
Dass die Gäste auch vom Segeln was mitbekommen, ja, ne? Also, weil ich, sonst ist ja, sonst wäre es ja im Prinzip austauschbar, ne? Die Reise, also.
Die Fahrt, ja, genau. Ja.
Und dann wird auch quasi während dem Segeln, die Leute sitzen, liegen dann auf dem Sonnendeck, ähnlich wie quasi dann auch sonst, und genießen genau, sozusagen die
genau,
Fahrt.
Es gibt allerdings keinen Pool. Das heißt, um sich zu erfrischen, hält das Schiff an und die Gäste können ins Wasser springen. Da wir dann
größte so Pool der Welt.
Der größte Pool auf See, den man haben kann, ne?
Ja, da wird dann unten die Klappe aufgemacht und dann können die Gäste ins Wasser springen. Das wird dann natürlich eingekreist. Die Gäste bekommen ja Schwimmmatten, Schwimmnudeln, alles, was sie haben möchten. Und dann können die da eine halbe Stunde im Meer, auf offenem Meer verweilen und dann geht die Fahrt weiter.
Das kann dir halt keine klassische Kreuzfahrt bieten.
Ja,
also ich muss jetzt gerade was sagen für unsere Cruisies. Ich muss jetzt für unsere Cruisies da draußen jetzt gerade was sagen. Ihr müsstet jetzt dem Oliver sein Gesicht sehen können. Der grinst bis über beide und findet es total cool.
Ich
finde
das total cool. Ich meine, ja, das ist halt. Also ich meine, wir haben, wir beide, Thorsten und ich, wir haben ja beide eine gewisse Vorstellung von Kreuzfahrt und von Urlaub und so weiter. Aber das ist halt schon nochmal, also was ganz anderes. Ne? Also weit weg von dem, was vermutlich auch der, wenn man es so nennen darf, normale Kreuzfahrtgast so mitbekommt. Ne? Also ich meine, das ist ja wirklich.
Ja, das wird schon sehr viel für die Gäste gemacht. Immer wenn die Segel gesetzt sind, dann kann man auch an der sogenannten Fotosafari teilnehmen. Da werden die Tenderboote keine Tenderboote, es sind so kleine Schlauchboote, werden ins Wasser gesetzt und dann können da 8 bis 10 Personen einsteigen und die fahren einmal um die Sea Cloud rum und dann geht es wieder zurück aufs Schiff, auch auf offenem Meer alles. Und dann können sie Fotos machen vom Schiff, wie die Segel gesetzt sind, vom Wasser aus. Das
sind wahrscheinlich so Zodiacs, so wie die Expeditionsschiffe, die auch mit an Bord haben, ne?
Ich meine, jetzt wurde gerade das Stichwort Expeditionskreuzfahrt. Ich meine, ich glaube, das ist natürlich ein sehr ähnliches Konzept, nur halt mit einem ganz anderen Schiff. Ne? Also, aber von dem, was ich jetzt so höre, wir hatten ja Andrea hier vor kurzem bei uns, die auf einem Expeditionskreuzfahrtschiff nicht gearbeitet hat, aber sozusagen für den Vertrieb dessen zuständig ist. Und was sie so erzählte, ja, ich meine, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz besonderes Gästeklientel, die wirklich sich was ganz Besonderes auch gönnen, ne, am Ende.
Auf jeden Fall. Es gibt tatsächlich sehr viele Stammkunden. Es gibt auch viele Kunden, die sich das gönnen zu einem besonderen Anlass, zum Beispiel als Hochzeitsreise oder ja eigentlich dann hauptsächlich auch Silberhochzeit, solche Anlässe. Aber das Schiff wird tatsächlich auch regelmäßig gechartert von einer Firma, zum Beispiel von ganz vielen amerikanischen Firmen wird das Schiff gechartert und dann ja, ist die ganze Firma da an Bord und die feiern da irgendein Jubiläum oder haben da irgendeine Tagung. Und tatsächlich, also als ich an Bord war, hat auch eine deutsche Familie auf dem Schiff auch einen runden Geburtstag gefeiert und haben dafür 4 oder 5 Tage das Schiff gechartert und dann mit der ganzen Familie gefeiert.
Ja gut, wer hat das dann schon mal machen. Ne?
Ja, ich denke mal,
ich bin
auch
in der falschen Familie groß geworden, ich merke es gerade.
Ja, ich würde gerade sagen, ich denke mal auch, dass gerade bei so einer Segelkreuzfahrt, da ist wahrscheinlich das Schiff auch mehr das Ziel. Ja, bei den Expeditionsschiffen ist wohl die Destination das große Ding. Und bei der Segelkreuzfahrt, ach, da ist doch egal, wo man rumschippert. Hauptsache unter Wind und alles.
Du bist halt, glaube ich, du spürst und merkst halt einfach dieses auf See sein und Schiff, auf dem Schiff einfach im Meer. Ne? Ich meine, du hast vorhin ja angesprochen, dass man vermutlich den Seegang, Wellengang einfach viel mehr mitkriegt. Und ich meine, ich sage das immer beim Fliegen, wenn es dann mal ein bisschen ruckelt und schuckelt, sage ich, naja, Fliegen ist halt nicht Busfahren, ja, sondern Fliegen ist Fliegen. Und ich mag das persönlich auch, wenn es im Flieger auch mal ein bisschen, ne, ruppiger zugeht. Und auf dem Schiff geht es mir oft ähnlich, wo viele schon dann so ein bisschen blass werden, eben gesagt, nee, das ist Seereise, wenn wirklich die Wellen gegen den Bug schlagen und wirklich du das Stampfen merkst. Und das hast du halt auf eine viel, viel, ja, authentischere, nähere Art bei so einem Segelschiff wahrscheinlich. Ne? Also von daher, ich kann mir das, ich kann mir das schon gut vorstellen, ja, dass das, wenn man da an Bord ist und dass das schon ein besonderes Feeling ist, sowohl arbeitenderweise vielleicht auch als für die Gäste. Ne? Also ich meine, das ist ja ein Arbeitsplatz, von dem man wahrscheinlich nur träumen kann.
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde es auch sofort wieder machen tatsächlich.
Aber das würde jetzt die Frage von mir anschließen. Du bist ja dann relativ schnell, oder nach kurzer Zeit wieder runter. Mhm. War dann der Drang, nochmal wiederzukommen da? Oder hast du gesagt, nee, jetzt mach erstmal was anderes? Also offensichtlich hast du erstmal was anderes gemacht.
Genau, ich bin dann erstmal runter, habe tatsächlich auch trotzdem nochmal 2 oder 3 Wochen länger gemacht, als eigentlich geplant war. Bin dann aber runter, war dann eigentlich auch ganz froh drum, weil es ja auch nicht länger geplant war und ich mich dann schon wieder auf zu Hause gefreut habe. Und dann war ich auch froh, erstmal wieder zu Hause zu sein. Aber jetzt bin ich wieder so an dem Punkt, wo ich sagen würde, ich würde es sofort wieder machen. Für 2 Monate. Also länger würde ich es wieder nicht machen wollen, aber mal so für eine kurze Zeit, für ein paar Wochen mal einspringen. Auf jeden Fall. Ich hatte tatsächlich auch schon eine Anfrage dazu, erst vor kurzem, ob ich nicht mal spontan, ich glaube im September war das, für 2 oder 3 Wochen aushelfen könnte. Konnte ich leider nicht, da war ich verhindert. Aber ich bin auf jeden Fall noch mit denen in Kontakt und wenn da mal sich mal wieder irgendwas ergibt, dann klappt's vielleicht.
Dann sagst du nicht unbedingt nein.
Genau.
Genau. Und die Zertifikate sind ja auch schon da. Da macht es dem einen für einiges einfacher, genau. Wahrscheinlich. Genau. Was ich jetzt noch fragen wollte, hast du denn irgendwie so ein Erlebnis an Bord, was dir so am meisten in Gedanken geblieben ist oder so eine kleine Anekdote für uns, wo du sagst, hey, das ist also unglaublich, was ich da erlebt habe.
Also an was ich tatsächlich oft denken muss und was ich auch immer gerne erzähle, wenn mich Leute fragen, boah, schaukelt das denn nicht sehr oder ist da denn nicht ein großer Seegang? Es gab schon öfters den Moment, als ich an der mit Rollen und rechts und links konnte ich zum Fenster rausschauen, weil es ist ja nicht sehr breit, das Schiff. Und ich habe einmal rechts die Wellen im Fenster gesehen, einmal links und ich bin mit meinem Schreibtischstuhl von rechts nach links gerollt und der Kugelschreiber auf meinem Schreibtisch ist auch von rechts nach links gerollt. Also es waren auch schon so Momente, wo ich nicht unbedingt an Arbeit denken konnte, wo ich mich wirklich sehr konzentrieren musste, dass ich jetzt nicht gleich den Mülleimer brauche und dass ich wirklich meine Schicht jetzt überstehe. Aber ja, das waren natürlich Momente mal, war nicht die Regel, aber es kam mal vor.
Kommt vor,
ja. Ja, jetzt nochmal so ein bisschen die Frage, wenn man da an Bord arbeitet. Ich meine, bei den klassischen Kreuzfahrtschiffen darf die Crew dann teilweise auch in Gästebereiche zu bestimmten Zeiten und dann auch immer schön natürlich mit Namensschild, auch wenn sie in Privatkleidung sind. Wie ist das da? Dürftet ihr dann auch als Crew auch mal in, ja, öffentliche Bereiche? Weil es gibt ja wahrscheinlich kein eigenes Crewdeck, wo man mal eben sich zurückziehen kann oder irgendwie eine große Crewbar, weil ich meine, der Platz ist ja vermutlich gar nicht da, ne?
Es gibt tatsächlich so ein kleines, ja, Crewdeck, ist aber angeschlossen an dem Deck für die Gäste. Das ist nur mit so einer, ja, mit einem Seil eigentlich getrennt. Das ist ganz vorne am Schiff, wo die Gäste nicht hin dürfen. Und da kommt, okay, die Crew eben von ganz unten, von wo die Kabinen sind, kommen die hoch und da darf man sich aufhalten. Da darf man sich auch mal ein Handtuch mit rausnehmen und darf sich da ein bisschen hinlegen und sonnen. Man muss halt immer im Blick haben, dass die Gäste einen da sehen. Aber in diesem Bereich durften wir auch ohne, ja, in den Freizeitklamotten rumlaufen. Wir durften uns theoretisch auch jederzeit im Gästebereich aufhalten, aber nur in Arbeitskleidung.
Okay. Dass man immer quasi, also wenn, ansprechbar ist und immer.
Genau, genau. Also wenn dann zum Beispiel auch Segel gesetzt wurden, durfte man ja auch immer zuschauen und musste man aber auch in Arbeitskleidung dann erscheinen. Genau, eben wie du sagst, damit die Gäste immer einen Ansprechpartner haben, damit sie wissen, wer du bist.
Aber hattest du dann einen Lieblingsplatz an Bord?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht sehr viel gesehen, außer meinen Arbeitsplatz und meine Kabine.
Okay.
Ich war entweder an meinem Arbeitsplatz oder in der Kabine oder war dann unten vom Schiff und habe mir die Gegend angeschaut. Ja, weil es ist tatsächlich sehr, sehr anstrengend, wenn man so viel arbeitet. Also ich habe im Durchschnitt jeden Tag 9 Stunden gearbeitet. Und dann schläft man auch einfach mal nachmittags, gerade an den Seetagen. Wenn du dann Nachmittag frei hast zwischen 12 und 20 Uhr, dann schläfst du einfach. Dann und du kannst eh nicht viel anderes machen als Crewmitglied.
Bisschen nachholen.
Du kannst dich rauslegen, ein bisschen in die Sonne. Du kannst dich unten in die Crewkantine setzen und hoffen, dass vielleicht gerade noch ein paar andere Leute frei haben und sich mit dir unterhalten. Aber sonst habe ich mich tatsächlich hauptsächlich in der Kabine und im Bett aufgehalten. Weil es echt anstrengend ist.
Weil du gerade die Crew nochmal angesprochen hast, ist die ähnlich international dann wie bei den anderen Kreuzfahrtgesellschaften oder ist das dann schon, keine Ahnung, weil es auch viel kleiner ist und vielleicht viel mehr direkter Ansprechpartner, viel mehr direkter Kontakt zu den Gästen, dass es dann schon eher der deutschsprachige Raum ist? Oder?
Nee, schon eher international. Der Großteil der Crew kommt tatsächlich von den Philippinen,
wie
bei den anderen Kreuzfahrtschiffen auch. Genau, Crewsprache ist auch Englisch. Ich meine, wenn man an der Rezeption arbeitet, muss man Deutsch sprechen können, weil das Schiff auch einfach deutsch- und englischsprachig ist. Auch im Serviceteam müssen immer deutschsprachige Mitarbeiter eingesetzt sein. Aber ansonsten innerhalb von der Crew wird Englisch gesprochen.
Sind dann die Gäste auch größtenteils international oder schon ein großer deutscher Anteil mit dabei?
Schon eher international. Tatsächlich sehr viele Amerikaner.
Okay.
Ich hatte auch mal ein paar aus Irland und Australien. Aber ja, auch mal ab und zu Deutsche, aber schon zum Großteil Amerikaner, würde ich sagen.
Na gut. Das hätte ich jetzt auch nicht so erwartet. Ich hätte jetzt den Amerikaner eher auf Klischee, auf den großen amerikanischen Partyschiffen oder auf Vergnügungsparks erwartet und weniger auf dem ein wenig, ja, und ich meine nicht gar nicht negativ, elitäreren oder ein bisschen gehobeneren Segelschiff. Ja, hätte ich jetzt nicht so
Aber natürlich auch immer Deutsche. Also auf jeder Cruise waren Deutsche dabei, das ist ganz klar. Das Schiff war übrigens auch, solange ich da gearbeitet habe, ich glaube, nie ausgebucht.
Das heißt, die knapp 100 Gäste sind auch gar nicht immer okay.
Nee.
Das ist dann wirklich, da hast du Platz für dich als Gast.
Durchaus. Yeah. Ja. Bei Lieblings war für mich vorhin ein Stichwort, Oliver, was du gesagt hast. Sophie, hast du einen Hafen oder einen Ort, den ihr besucht habt, der dir so ein bisschen ans Herz gewachsen ist, wo du am liebsten warst oder wo den du total toll fandest, so ein Lieblingseck,
das du sehen konntest? Die Frage wurde mir auch schon ganz oft gestellt und es ist bei mir tatsächlich so, ich habe keine konkreten Häfen mehr im Kopf, weil das ging so schnell. Ich war jeden Tag woanders an einem anderen Hafen innerhalb von 8 Wochen und ich konnte das gar nicht alles verarbeiten. Und ich konnte in meinem Kopf keine Verknüpfung von der Stadt, diese Stadt gehört zu dem Hafen, machen. Das ging alles viel zu schnell.
Das ist genau
alles ineinander verschwommen. Ja.
Aber das stelle ich mir immer bei so einer Weltreise die Frage, ob man bei so einer Weltreise nach 100x Tagen am Ende eigentlich überhaupt noch zuordnen kann, wo man überall war.
Also ich war zum Beispiel in Italien, in Otranto und was weiß ich, wo alles. Ich weiß, ich war an diesen Orten, aber ich kann dir nichts mehr sagen, wie es dort aussieht und wie der Hafen dort war.
Ich sag mal, der Unterschied ist ja wahrscheinlich, wenn du mit der klassischen großen Kreuzfahrt, dann legst du in den großen bekannten Häfen an. Und die haben natürlich wahrscheinlich ihre Wahrzeichen. Ne? Also jetzt mal, da hat man ein Bild von. Und klar, wenn du jetzt sagst, legt halt in kleineren Orten an, wo die großen Schiffe gar nicht hinkommen, die sind natürlich, und das meine ich wieder nicht negativ, austauschbarer in der Erinnerung, weil es halt ein kleiner, überschaulicher Ort wahrscheinlich ist. Und dann ist wirklich am Ende irgendwo verschwimmt. Ne? Also wenn man sagt, okay, ja, ich war da, aber ja, es ist die
Eindrücke. Oliver, du warst auch wie ich ja schon in der Karibik, ja, wenn man hier die kleinen Antillen macht, ja, und du hast eine 14-Tage-Reise, hast 2 Seetage. Das heißt, du hast 12 Häfen innerhalb von 14 Tagen. Ich krieg's auch nicht mehr zusammen, was in meiner letzten Karibik-Tour so in der Reihenfolge. Ich weiß noch, wo ich war. Nee,
die Reihenfolge nicht.
Ich krieg die Reihenfolge nicht mehr auf die Reihe. Und ich kann auch nicht immer den Hafen direkt zuordnen zum Inselnamen, wo ich sage, oh, das hat da so und so ausgesehen.
Ja gut, das geht bei mir schon, aber jetzt war ich auch mehr als einmal in der Karibik und habe die ein oder anderen Häfen schon 2-3 Mal gesehen.
Das hilft.
Das hilft, ja. Und das ist ja auch so ein Klischee oft, dass man, ja, eine karibische Insel ist wie jede andere karibische Insel. Das finde ich gerade nicht. Ich finde, jede hat ihren ganz eigenen Charme und das hat sich dann wirklich, also nach dem ersten Mal gebe ich dir vollkommen recht, das war alles eins, aber dann wirklich bei Reise 2, 3, dann fängt man an, eben auch durch die ganzen Sachen ein bisschen genauer anzugucken. Von daher, ja, kann ich das gut nachvollziehen. Bei Weltreise, das ist ja nochmal eine andere Geschichte, wenn du bei 120 Tagen oder 130 Tagen irgendwo unterwegs bist. Das ist ja, wow. Aber ja, verstehe ich
also
gut.
Also an welchen
ja.
Hafen ich mich tatsächlich noch erinnern kann, ich weiß nicht wieso, aber an den kann ich mich noch erinnern, das ist Porto Empedocle. Das ist in Sizilien. Und ich kann mich erinnern, dass das so ein langer Steg ins Wasser rausging und da war die Sea Cloud dann eben gestanden. Wir waren übrigens ganz oft das einzige Schiff im Hafen, weil wir so kleine Häfen angefahren sind. Und da konnte man dann den Steg entlang zur Stadt gehen. Und ja, das war so eine kleine Bucht. Und egal, wo man in der Stadt war, man hatte immer Blick aufs Meer und auf die Sea Cloud. Und da war ich dann auch mal in so einem Café gesessen und habe da einen Cappuccino getrunken und hatte immer die Sea Cloud im Hintergrund. Und also sowas ist dann schon schön. So kleine Häfen einfach.
Auch in Kroatien. Ich denke, da sitzt man da und denkt, oh mein Gott, ja. Ja. Oh mein Gott, wie schön.
Und wenn du in einem Hafen bist, dann verlassen halt nicht 3, 4, 5.000 Leute das Schiff, sondern knapp 100. Ne?
Ja.
Das 100. Fällt in dem Ort wahrscheinlich gar nicht auf. Ja? Also das ist halt, du erlebst vermutlich die Ziele viel, viel ursprünglicher, als es der klassische Kreuzfahrtgast, der halt mit großen Schiffen unterwegs ist, jemals erleben wird. Ne? Es ist,
genau, oder Rovinj zum Beispiel ist auch so ein schöner Hafen. Da liegt die Sea Cloud immer auf Anker und fährt mit Tenderbooten in den Hafen rein. Und ja, Rovinj ist ja auch schon allein so eine schöne Stadt. Und wenn da dann die Sea Cloud noch draußen auf dem offenen Meer liegt und du schaust da raus und die Sea Cloud sieht so mini aus, also einfach schön.
Wie sagt man so schön, pittoresk? Ja, so ein Bilderbuch. Bilderbuch.
Ja, absolut.
Ja, aber ich habe jetzt mal spaßeshalber, während wir hier so gesprochen haben, auf der Sea Cloud-Webseite geguckt, was so die Reiseziele sind. Wenn man jetzt mal die großen Überschriften nimmt, unterscheidet sich das gar nicht so sehr von den großen, also Mittelmeer, Kanaren, Karibik, Transatlantik und so weiter, Mittelamerika. Nur wenn man dann wirklich mal die Ziele sich im Detail anguckt, wo überall angefahren wird, dann kommen plötzlich Häfen und Namen von Städten auf, wo ich sage, habe ich noch nie gehört. Ja. Also das ist wirklich, wie du schon sagst, das sind halt Orte, ja, also klar, es gibt auch ein paar, Mallorca und Co. Oder so, da fahren sie dann alle hin oder jetzt Triest und so weiter. Aber da gibt es schon viele Orte, die man wahrscheinlich mit einem normalen Kreuzfahrtschiff nie anlaufen würde. Ne?
Also, nee, wirklich, also ich war tatsächlich auch sehr begeistert von Kroatien. Ich habe von Kroatien sehr viel gesehen, sehr viele kleine Inseln. Das sind alles Orte, da kommt man auch so eigentlich nie hin, weil da gibt es keine Flughäfen, da fahren die großen Kreuzfahrtschiffe nicht hin. Da kommst du eigentlich nur hin, wenn du mit dem Auto eine 20-Stunden-Fahrt auf dich nimmst, bis darunter nach Dubrovnik und Mali Lucin und Fare, was weiß ich, wie die Häfen alle heißen. Und diese kleinen Häfen machen es eigentlich so besonders.
Und ich glaube, dafür ist dann so ein Schiff auch echt gemacht, ne? Wirklich diese kleinen Häfen, ja, wo du so kleine Buchten oder wie auch immer. Das ist halt wirklich was ganz, ganz anderes. Aber man zahlt halt auch dafür den einen oder anderen Euro mehr. Definitiv. Also
ein exklusives Erlebnis hat natürlich exklusiven Preis. Das muss man natürlich wissen. Ja,
ja, wobei also, ich jetzt sagen muss, ich gucke gerade mal hier, wo wir gerade davon sprechen. Ich habe jetzt hier eine kleine Karibik-Rundreise, 7 Nächte pro Person, 4.500 Euro ungefähr. Ja, das ist eine ganze Menge Geld, aber ich sag mal, für den Faktor Gast zu Mitarbeiter oder Crew und für das, was ich bekomme, man das mal versucht, in eine Relation zu setzen. Ich meine, was für ein Aufwand betrieben wird für noch nicht mal 100 Gäste, muss ich sagen, na ja, gut. Also ist jetzt nicht so, dass es nicht unbezahlbar wäre. Ne? Also klar, gehobener Preis und da kommt der Flug noch mit dazu, aber am Ende.
Das auf jeden Fall den Gästen, das sage ich aber auch immer wieder, den Gästen muss auf jeden Fall bewusst sein, dass sie nicht die Annehmlichkeiten oder die Sachen an Bord haben, wie jetzt bei einer großen AIDA oder auf einem Mein-Schiff. Also ja, klar. Schon allein die Tatsache, dass es keinen Pool gibt, dass es, weiß ich nicht, kein riesen Wellnessbereich, das gibt's halt alles nicht. Das muss den Gästen bewusst sein.
Den würde ich jetzt aber auch nicht erwarten. Ne? Also ich würde jetzt keinen Spa-Bereich mit 4 Saunen und Ruheraum und keine Ahnung was erwarten. Ich wüsste auch gar nicht, ob ich es, so gern ich das mache, ob ich es bräuchte. Ja, also von daher. Aber kleine Anekdote, weil wir letztens auch unsere Folge zum Thema Eventreisen aufgenommen haben. Auch bei SeaCloud gibt es Eventreisen. Eine Musikreise. Ich sehe gerade hier mit Musikern von Fury in the Slaughterhouse kannst du durch die Karibik segeln. Mit Konzerten an Bord. Ja.
Oh la la.
Geht allerdings jetzt schon in weniger als 4 Wochen los. Muss ich beeilen.
Schade, in 4 Wochen irgendwo
anders. Nein, aber finde ich jetzt auch spannend, dass es auch für diese Schiffsgröße dann echt nochmal sowas wie, also ich habe jetzt diese eine gesehen, wobei ich sehe auch gerade, es gibt eine Kulinarikreise und so weiter. Also da wird schon viel gemacht. Also spannend.
Sehr cool.
Okay, ich sehe schon, die Liste wird länger. Die Liste wird länger.
Bei mir steht schon lange drauf. was ich vielleicht noch fragen wollte, was hat dir denn an Bord persönlich so am besten gefallen an Bord, jetzt nicht irgendwie von Zielen, sondern so vom Arbeiten her, von Kollegen her oder von der Art überhaupt auf dem Wasser unterwegs zu sein?
Tatsächlich so das Crew-Leben einfach. Also das fand ich richtig cool. Das ist einfach wie so eine kleine zweite Familie. Also jeder hilft jedem, man ist ein Stück weit aufeinander angewiesen. Ich meine, man wohnt zusammen, man arbeitet zusammen, man hat null Privatsphäre. Ich hatte das Glück, in einer 2-Bett-Kabine untergebracht zu sein. Die meisten haben tatsächlich eine 4-Bett- oder 6-Bett-Kabine. Und wenn man dann 12 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche mit denselben Kollegen zusammen ist, dann auf engstem Raum ist nicht ohne. Aber also ich fand gerade das echt cool, muss ich sagen. Auch so in der Crew-Kantine, dann immer bei den Mahlzeiten. In die Gespräche, in die man da verwickelt wurde, man hat sich einfach an den freien Platz gesetzt. Es gab da keine Grüppchenbildung, weil es eben so wenige Personen waren. Das war schon besonders.
Da muss quasi jeder mit jedem können. Also so richtig groß menscheln darf es da nicht, ja.
Aber jetzt muss ich nochmal nachfragen, weil du sagtest, du kommst ja ursprünglich aus der Hotellerie. Ich komme auch aus der Hotellerie und ich fand auch damals in dem Betrieb, in dem ich war, in dem ich auch meine Ausbildung gemacht habe, auch da waren wir als Team oder als Kolleginnen und Kollegen auch wie so eine Familie. Jetzt würdest du das auf dem Schiff nochmal intensiver wahrscheinlich beschreiben, ne? Weil ich fand immer Gastronomie oder Hotellerie, egal wo ich war, das war immer wie eine zweite Familie, definitiv, weil man dann doch durchaus durch echt stressige Situationen gemeinsam durch muss, ganz oft, und das schweißt einen ja schon zusammen und das heißt, das ist nochmal sozusagen eins nochmal eins draufgesetzt im Prinzip, ne? Also
genau, auf jeden Fall, weil du verbringst ja auch die Freizeit dann mit den Kollegen und das schweißt schon zusammen. Ja. War schon eine echt tolle Zeit.
Danach klingt's.
Ja, definitiv. Kann man nichts anderes sagen. Oliver, fällt dir noch was ein, was dich noch brennend interessieren würde? Ich bin mit meiner Fragenliste eigentlich durch.
Ja, dann habe ich doch noch die ein oder andere Frage, aber es sind nicht zu viele, keine Sorge. Weil wir vorhin das Thema Gäste schon mal hatten. Jetzt haftet ja dem klassischen Kreuzfahrt-Gast an, dass er durchaus eher ein bisschen älter ist. Jetzt bin ich mir relativ sicher, bei den Preisen werden jetzt die Anfang 20-Jährigen nicht unbedingt an Bord sein. Jetzt, das heißt, die Gäste sind vermutlich auch eher schon ein bisschen betagter. Ja, um's mal,
auf jeden Fall. Ja, also Kinder sowieso nicht. Ansonsten schon eher gehobenes Alter.
Okay.
Ja. Die auch eben diese Exklusivität einfach mögen und sich leisten können.
Das heißt, dann wären jetzt Thorsten und ich schon die Jungen an Bord.
Ja, auf jeden Fall. Okay. Also ich würde tatsächlich, ich habe zu mir selbst gesagt, ich werde wahrscheinlich niemals oder aktuell nicht als Gast auf die Sea Cloud gehen, weil das einfach, das ist nicht.
Du würdest dich quasi jetzt als Gast unter den anderen Gästen nicht
so. Da ist dann doch zu gediegen.
Genau, und ich würde mich einfach langweilen. Also ich muss eher auf eine AIDA mit Action und Rutschen und Wasserpark und was weiß ich was alles. Das ist schon eher gediegene Segelkreuz.
Aber gediegen bringt mich dann direkt schon zu meiner nächsten Frage. Weil das ja auch mal gerade auch bei amerikanischen Schiffen oder bei so bisschen klassischeren, gibt es sowas wie eine Kleiderordnung an Bord? Also muss man da abends hier mit Hemd und Sakko und Krawatte zum Abendessen oder ist das schon bei Segeln ein bisschen legerer möglicherweise?
An bestimmten Abenden auf jeden Fall mit Sakko oder Smoking.
Okay.
Die Männer auch teilweise. Oh. Abendkleider, vor allem so Captain's Dinner. Auf jeden Fall, ja.
Smoke also hat mich jetzt gerade schon.
Den hätte ich jetzt auch nicht unbedingt im Kleiderschrank zu Hause.
Den hätte ich nicht dabei wahrscheinlich.
Ein schwarzer Anzug mit dem schicken weißen Hemd auf.
Naja, aber dann fällt man ja wahrscheinlich, wenn der Rest im Smoking wirklich der ist, fällt man ja wahrscheinlich schon auch auf, ne? Also guck mal, der
hat da. Es ist schon an bestimmten Abenden, Themenabenden, kann es schon sehr exklusiv werden, ja.
Gut, das ist ja auch dann insgesamt eine exklusive Reise. Von daher passt das dann natürlich dann ins gesamte Bild einfach auch rein. Eine Frage, die habe ich hier in unserem Skript stehen und ich habe mich heute gar nicht mal so sehr an das Skript gehalten, aber die finde ich jetzt trotzdem noch. Thorsten hat vorhin nach so einem besonderen Moment gefragt. Ich würde jetzt nochmal die Frage so ein bisschen verändern und sagen, gab es für dich persönlich oder hast du Situationen an Bord erlebt, auch für andere Crewmitglieder, die du als, sag mal, herausfordernd empfandst, jetzt aber im Kontext, weil es halt ein Segelschiff war, ne? Also jetzt nicht, dass schwierige Gäste an der Rezeption, die gibt es wahrscheinlich in jedem Hotel und in jedem Kreuzfahrtschiff, sondern irgendwas, was jetzt in Verbindung damit, dass es halt ein Segelschiff war. Gab es da irgendwas, wo du sagst, das war schon herausfordernd?
Muss ich mal kurz überlegen.
Also sei es jetzt irgendwie vielleicht ein hoher Wellengang, wo ich dachte,
ich wollte es gerade sagen, mich hätte der hohe Wellengang mit dem Bürostuhl schon herausgefordert.
Ja. Nee, sowas meinte ich. Also dann irgendwie, keine Ahnung, in einen Sturm gekommen, wo man sagt, okay, war schon irgendwie heftig oder sowas in der Art. Also, oder ich meine, ist ja auch schön, wenn sowas nicht passiert, ne?
Ja, also es war tatsächlich die eine Überfahrt, an die kann ich mich noch besonders gut erinnern, die war sehr stürmisch. Das war, als wir von Montenegro nach Italien gefahren sind. Also eigentlich denkt man sich, ist ja nicht weiter schlimm. Einmal quer übers Mittelmeer ist ja nur ein kleiner Abschnitt eigentlich, einmal darüber nach Italien. Aber ich weiß nicht wieso, ob der Wind an diesem Tag besonders stark war, aber das war sehr heftig, muss ich sagen. Ich glaube, das war auch einer der Momente, wo ich dann an der Rezeption saß und von rechts nach links gerutscht bin.
Ja, nein, weil
wir haben tatsächlich auch abends wir hatten an der Rezeption immer zwei Orchideen stehen in so einer schönen Vase, haben wir tatsächlich jeden Abend auf den Boden gestellt, einfach, ja, damit sie nicht runterfällt in der Nacht. Mhm. Und solche Vorkehrungen, an sowas denkt man auf so einem großen Kreuzfahrtschiff
vermutlich gar nicht. Nicht. Wobei, auch da habe ich schon mal erlebt, dass plötzlich wirklich das Schiff sich so geneigt hat, dass im Restaurant wirklich die ganzen Gläser von den Tischen runtergedonnert sind. Also ja, das gibt es schon auch, aber so ja, ist die Ausnahme.
So ging es mir tatsächlich vor kurzem, als ich Ende August mit der Fähre von Hirtshals, Dänemark nach Bergen gefahren bin, mit der Autofähre über Nacht. Das war zu vergleichen wie mit einer Nacht auf
Festland. Ja gut, im Norden oben kann es auch schon wellig werden, ne? Also das ist schon auch nicht ohne, ja. Nein, aber ich denke mir ja schon, dass bei so einem Segelschiff das Wetter oder das Meer und das Wetter sicherlich dann die größten Themen sind, ne? Die man auf so einem großen Schiff halt einfach im Zweifelsfall nicht so mitbekommt, ne? Also.
Auf jeden Fall. Aber das ist ja auch, also normal, wenn jetzt vor allem die Segel gesetzt werden, ist ja normal, wenn man segelt und mit den Wellen ja segelt oder reitet, dass es dann hin und her schwankt. Hm. Also das ist ja ganz normal, wenn man dann mit dem Wind segelt.
Und das war jetzt das Stichwort für meine allerletzte Frage. Das heißt, wenn gefahren wird, dann auch immer unter Segel? Oder und wenn es nur
Nein, nicht immer.
Okay.
Normalerweise schon so einmal am Tag werden die Segel gesetzt. Aber auch wetterabhängig, also wenn es zu stürmisch ist oder zu wenig Wind, dann nicht. Aber man fährt auch manchmal mit Motor. Okay. Mhm.
Ja. Ich bin mal wieder hin und weg von den Geschichten,
was
die wir hier so hören.
Was mir gerade noch einfällt, was ich noch ganz faszinierend fand, das gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr, da denkt man gar nicht dran. Jeder Gast hatte ja in seiner Kabine einen Fernseher mit klassischem TV und auf einem Programm ist immer eine DVD gelaufen. Und die DVD habe ich als Rezeptionsmitarbeiterin jeden Morgen um 7 eingelegt in unserem Technikraum. Die durfte ich mir aussuchen, was heute für ein Film läuft. Und dann ist dieser Film in Dauerschleife auf dem Fernseher gelaufen. Also das sind auch Sachen irgendwie ein bisschen oldschool.
Ja, nee, klar, aber ich meine, ich tue mir jetzt auch schwer, so ein Segelschiff irgendwie mit der großen Satellitenanlage hinten am Heck vorzustellen. Also wird es irgendwie, also ja, ich meine, ja.
Ja. Oh, den Job dürfte man mir nicht geben, mich als alten Kinofreak, ja, oh je.
Ja, wobei, ich finde DVD ja schon und jetzt also schon sehr modern. Wenn ich jetzt an meine Hotelzeit, nicht auf dem Schiff, aber Hotel zurückdenke, da hatten wir in unserem Technikraum, ich glaube, 20, 30 Videorekorder, wo die Kassetten wirklich noch eingelegt und gewechselt werden mussten, die in Endlosschleife liefen. Also, und das ist jetzt, ein anderes Jahrhundert. aber ja, das sind so Anekdoten, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, nee, ich bin, wie gesagt, Liste um einen Punkt länger geworden, ja. Doch, Lotto spielen irgendwie.
Die Sehnsucht wieder größer.
Ja, das ist ja das Schlimme. Das ist ja mit jeder Geschichte, die wir hier im Rahmen unseres Podcasts hören oder mit allen Sachen, über die wir so reden, da kommt die Lust aufs Reisen. Ne? Das ist ja schon.
Ja, bei mir kam die Lust jetzt tatsächlich auch gerade wieder.
Bei dir ist aber sozusagen das Erleben des Schiffes um einiges näher und realistischer als jetzt vielleicht bei uns beiden. Ne? Das ist so.
Ja, aber so viel, dir geht es doch auch so. Ich meine, wir sind ja beide auch Reiseberater und mit jeder Reise, die man für einen Kunden sucht, wo man dann denkt, oh Mensch, da könnte ich auch mal hin, da wird die Sehnsucht ja auch größer. Ich meine, ob das jetzt
Kreuzfahrt
ist oder was Normales, da wird es dir nicht anders gehen wie uns auch.
Ja, auf jeden Fall. Und ich freue mich tatsächlich auch, weil ich nächstes Jahr meine erste richtige Kreuzfahrt mache.
Ja, ich weiß.
Wohin geht's? Auch wenn es Thorsten schon weiß. Ich will es wissen.
Nach Neuseeland.
Wow. Das klingt aber auch schon nicht nach 0815 Standardkreuzfahrt, ne?
Nee, auch nicht. Ich starte in Sydney und fahre in 14 Tagen einmal um Neuseeland außenrum.
Und
jetzt im Januar.
Welche Reederei? Also jetzt schon ganz bald.
Ja, mit einer Gruppe tatsächlich. Ich habe 23 Personen im Schlepptau, auf die ich aufpassen muss, die ich dabei habe.
Mega.
Genau.
Und welche Reederei oder welches Schiff, wenn du das schon sagen darfst, kannst, magst?
Crown Princess, die Princess Cruises.
Princess Cruises. Ja. Das Love Boat. Olli, Das ist die Princess Cruises, war tatsächlich die reale Reederei, die es heute auch noch gibt, wo damals das Love Boat gedreht wurde.
Das war auch schon ein paar Tage her, ne?
Ja.
Aber ich habe es geliebt, auch damals schon.
Ich auch.
Und es war weit vor meiner ersten Kreuzfahrt.
Captain Stubing forever.
Aber da wurden die Klischees von Kreuzfahrten schon auch wirklich ganz hoch.
Ja, total, ja.
Aber gut, es war beim Traumschiff nicht anders und am Ende ist es ja auch nur die Kopie davon, die deutsche. Aber ja, cool.
Genau.
Ja, und für Mai oder Juni habe ich tatsächlich aktuell noch den Plan, auf die Vasco da Gama zu gehen. Also wieder nicht die klassische.
Ich wollte gerade sagen, auch das ist jetzt nicht ganz klassisch, ja.
Nee. Ich schaff's irgendwie nicht mal.
Wolltest du nicht mal auf die Main-Schiff irgendwie? Main-Schiff 7 oder was? Oder die AIDA? Ja, war doch mal geplant,
ja,
oder?
Ja, was war das? Einführungsfahrt, Main-Schiff 7. War das jetzt im Juni, vergangenen Juni, genau, war geplant. Wurde der Termin dann allerdings zu kurzfristig bekannt gegeben, weshalb ich dann meine Kabine weitergeben musste, weil ich nicht konnte.
Schade. Ja, aber das klingt trotzdem nach spannenden Geschichten. Und auch Vasco da Gama, ich weiß gar nicht, wo fährst du da lang?
Ich habe mir jetzt eine Route ausgesucht im Mittelmeer. Ich glaube, 10 oder 12 Tage geht die auch. Mit Côte d'Azur, Monaco, Barcelona.
Das klingt gut.
Die Ecke.
Ich sehe es schon kommen, Oliver, wir müssen die Sophie nochmal einladen.
Das war genau mein Gedanke geben, ne?
Sondern vor allem Neuseeland, Australien ist ja auch so eine Destination, die man als Kreuzfahrtgast gar nicht auf dem Schirm hat.
Nein, nicht nur deswegen. Also Crown Princess ist, glaube ich, auch eine Reederei, die wird in Europa auch noch nicht so weit verbreitet. Also das finde ich schon mal spannend, weil ich gerade in den letzten Tagen viel Interessantes gelesen habe und auch von den Zielen her. Also einmal musst du auf jeden Fall noch wiederkommen, aber auch Vasco da Gama ist ja jetzt auch eine Schiffsgröße, Schiffsklasse, die jetzt auch nicht ganz typisch ist. Ne? Es ist so ein bisschen über dem kleinen Expeditionsschiff, aber auch weit weg von den großen Schiffen. Also ich würde ja jetzt sagen, ich glaube, wir hören uns gerne wieder. Ne?
Ja, sehr gerne. Ich
kann
nochmal drüber
sprechen. Ja, super. Dann will ich aber heute auch nicht ohne unser Seemannsgarn auskommen. So, passend vielleicht zu Sea Cloud, weiß ich gar nicht. Also ich bin wieder beim Buchstaben B. Ne? Wir haben ja mit B weitergemacht.
Wir sind inzwischen bei B.
Ja. Also, wobei, jetzt muss ich sagen, jetzt wissen wir ja noch nicht, wann diese Folge ausgestrahlt wird. Ausgestrahlt.
Ach so, die letzte aufgezeichnete haben wir noch nicht. Ja.
Also das klingt so oldschool wie Fernsehen und Radio noch. Also wann dieser Podcast abrufbar ist im Podcast-Portal eures Vertrauens. Es kann also sein, dass ihr vielleicht nach dieser Folge noch Folgen hört, in denen noch der Buchstabe A dran ist.
Genau.
Ich glaube, das kriegen wir jetzt nicht mehr richtig sortiert. Von daher, also das ist jetzt von der Aufzeichnung her zumindest Teil der zweiten Staffel und damit dem Buchstaben B. So, nachdem du beim letzten Mal so zielgerichtet den Begriff erraten hast, ohne dass ich ihn vorher verraten habe, auf den heute, da kommst du nie drauf. Und zwar, der Begriff heißt Barrehafen.
Nee.
Ich sehe die Fragezeichen in deinen Augen. Genau.
Definitiv.
Also, sagen wir es mal so, wenn man die Erklärung weiß, dann kann man sich's vielleicht irgendwie ganz schräg herleiten. Ein Barrehafen ist ein Hafen, in den Schiffe nur bei Hochwasser einfahren können. Und ich habe dann noch mal so ein bisschen drumherum gegoogelt und habe dann auf verschiedenen Seiten auch keine Erklärung, aber vor jedem Hafen gibt es wohl so eine Barre, wie eine Barriere, daher die Herleitung vielleicht. Und gerade für so kleinere Segelschiffe wird die Barrentiefe, also wie hoch die ist, angegeben, dass man eben weiß, ob man mit seinem Schiff und dem Tiefgang da noch reinkommt oder eben nicht. Ich jetzt gehe mal davon aus, ich habe versucht rauszufinden, ob es klassische Kreuzfahrthäfen gibt, die ein Barrehafen sind. Daran ist Google kläglich gescheitert. und wird vermutlich auch nicht so sein, aber für kleinere Schiffe ist das vielleicht ein wichtiges Thema. Wenn es hier Segler unter uns Krusis gibt, vielleicht ist es ja der Fall, und ihr noch eine bessere Erklärung habt dafür, schickt sie an uns. Kontaktdaten sind ja in den Shownotes, von daher.
Genau.
Ja. Ja, dann sage ich doch vielen Dank, dass ihr heute dabei gewesen seid.
Und, ja, und vor allem vielen Dank, Sophie,
dass
du uns hier so viel erzählen konntest. Das war super interessant.
Genau.
Ja, sehr gerne und danke euch, dass ihr mich eingeladen habt.
Ja, sehr gerne. Und wir hören uns, wenn es nach uns geht, auf jeden Fall wieder. Und wenn euch auch diese Folge gefallen hat, dann abonniert unseren Podcast und dann gibt es noch viele weitere aufregende Reiseabenteuer und interessante Kreuzfahrtthemen. Und bewerten dürft ihr uns natürlich auch.
Ja, und wenn ihr, bei Spotify könnt ihr uns auch bewerten, einen Kommentar dalassen. Wenn es euch nicht gefallen hat, dürft ihr es auch für euch behalten.
Und ansonsten gerne Feedback von euch, Kontaktdaten unter www.2mann-in-einem-boot.de hinten dran. Und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch und alle Mann von Bord. Habe ich das zweite Mal schon vergessen, dieses Outro schon abzuspielen, während wir noch reden, weil wir so 7 Sekunden das Reinfäden haben. Wir müssen öfter aufnehmen, Thorsten. Ja, dann würde ich sagen, war es das für heute und ich drücke dann mal die Stopptaste.
Drück mal auf die Stopptaste.
So. Ja, wartet mal. Ja.